Liebe Sportfreunde, fröhliche Weihnachten. Der Adventskalender ist zwar vorbei, dafür gibt es heute eine Spezialfolge auf Schweizerdeutsch zum ersten Weihnachtstag. In dieser begrüße ich eine Schweizer Eishockey-Ikone. Lars Weibel, einst Torhüter bei Eishockey-Vereinen wie SC Rapperswil und Lakers, HC Davos und den Kölner Haien, ist zu Gast. Heute arbeitet Lars als Sportdirektor des Schweizer Eishockeyverbandes. In der Folge spricht er über seinen Weg in den Eishockey und seine Zeit als Aktiver. Außerdem sprechen wir über seinen Wechsel vom Eis in eine Funktionärsposition und die Zeit dazwischen. Dazu gehört auch eine Zeit als Experte beim Schweizer Fernsehen, worüber er sagt, ich hatte immer Lampenfieber. Und er sagt, was ihm an dem Begriff Sportsfreunde so gefällt und was er mit seiner Sicht auf den Sport zu tun hat. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Lars Weibel habe ich im März 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Lars, herzlich willkommen in dem Podcast Sportsfreunde. Freut mich mega und ich bin mich große Ehre, dich da dafür zu begrüßen im Podcast. Du bist lange Hockeyspieler gsi, Hockey-Goalie und bist jetzt in Richtung Management, sag ich jetzt mal, gegangen im Schweizer Hockeyverband. Wie bist du überhaupt zum Hockey ursprünglich gekommen? Warum Hockey eigentlich?
Als ich kleiner Bub gsi bin. Also zuerst mal danke vielmals für die Einladung. Es freut mich sehr. Kompliment zum Namen Sportfreunde. Das ist eine Metapher, die mich durch meine ganze Karriere durch bewegt hat und finde es heute eines der wichtigsten Worte in unserem Business. Mein Vater hat mich mal als kleiner Bub mitgenommen an ein Hockeyspiel. Und ich bin dort mitgegangen und ich war so beeindruckt gewesen, ab dem Spiel, ab dem Sport und auch ab dem Goalie mit dieser Ausrüstung. Und ich kann es nicht erklären, das hat bei mir etwas ausgelöst, bis heute wahrscheinlich immer noch meine absolut grösste Leidenschaft ist.
Wie alt bist du da?
Ich war Spatzünder. Ich war etwa 7. Auf die erste Kommunion haben sie mich dann angemeldet, weil ich seit dem Tag nichts mehr anders geredet habe.
Nur okay.
Ja.
Welcher Match ist es? Warst du nicht mehr?
Ja, das ist damals noch, hat es noch eine Nationalliga B geheissen, Rapperswil Jona, dort komme ich ursprünglich, gegen HC Lugano. Und das war noch die Zeit, gewesen, wo die Goalies noch die schön bemalten Masken hatten. Und von der Weg ewig her, das hat mich so fasziniert. Und Rapperswil Jona hat dann noch immer so eine Traglufthalle gespielt. Ich weiss noch, wie man es wie wenn es gestern gewesen wäre.
Mega cool. Dann bist du die Weg gegangen, richtig Goalie, Rugby, hast du Lugano gespielt.
Ja.
Damals, wie war das gewesen, der Weg dann zu gehen? Damals vielleicht auch mit heute?
Also wahrscheinlich immer noch ähnlich, einfach, dass es noch nicht so gesellschaftlich verbreitet war. Also ich habe nicht mal gewusst, dass man schon als Bub Hockey spielen kann, bis ich dann einmal gesehen habe, als ich Schlittschuhe bin, am Mittwochnachmittag, dass eine Mutter ihre Söhne in voller Hockey-Mundur dort ausgeladen hat. Und dann habe ich gedacht, das kann man als Bub spielen. Dann habe ich gewusst, das will ich. Da hat man das aber noch nicht so gekannt. Darum hat es Eltern, wie heute auch logischerweise, aber gesagt, Eltern gebraucht, die mich immer über den Seedamm gefahren haben. Es ist auch nicht ganz günstig, halt, der Sport und so. Also ich habe Glück gehabt, dass ich es überhaupt hat dürfen machen. Und dann habe ich den Rappi angefangen und bin halt schon immer extrem ungeduldig und ehrwitzig gewesen. Und ich habe dann auch zuerst logischerweise in die erste Mannschaft gehören. Das habe ich dann irgendwie recht früh geschafft. Aber dann war für mich auch klar gewesen, dass ich bei der Junioren-Nazi gekommen bin, dass ich irgendwie halt mal in die Nazi an. Dann habe ich schon recht schnell mal den Blickwinkel dort aufgetan. Und so hat sich das eine aus anderen gegeben. Und jetzt sitze ich da, darf einen Podcast machen und habe immer noch einen höheren Alter von 50 in den Hockey zu tun. Das ist eigentlich wirklich eine unglaubliche Geschichte.
Wie bist du denn von deiner aktiven Karriere dann eine richtige Funktion bekommen im Verband?
Zuerst habe ich
nach dem Rücktritt ein bisschen Abstand haben vom Hockey. Ich wollte vor allem an mich finden, was will ich. Ich spiele nicht mehr Hockey. Also, da fällt eigentlich der grösste Teil, der mein Leben prägt hat.
Er hat plötzlich für dich.
Ja. Habe ich wieder für etwas eine Leidenschaft und will aber gleich auch ein bisschen meine Sporen abverdienen und etwas wieder erreichen. Ich sage jetzt, wo ich nicht vom Namen oder von dieser öffentlichen Person profitiere. Dann bin ich in der Privatwirtschaft und bin dann aber relativ schnell wieder ein bisschen in Sport gekommen, durch verschiedene Projekte, die ich machen durfte. Und bin dann eigentlich über das Marketing zurück zum EV Zug, wo ich immer noch wohnhaft, also in der Region, wo ich wohnhaft war. Und mit dem Marketing bin ich dann irgendwie immer wieder, zwar wieder im Hockey-Business gewesen, aber im Marketing. Und dann bin ich auch über die Jahre immer wieder näher an den Sport herangekommen. Und so dann via verschiedene Mandate, wie das SRF und so, dann halt am Schluss in diese Position.
Du hast SRM angesprochen, du bist auch ein Experte gewesen. Wie ist das, als ehemaliger Aktiver dann nachher quasi den Stuhl zu wechseln oder die Position zu wechseln und dann plötzlich die Spieler, wo du vielleicht teilweise auch schon auch noch mitgespielt hast, je nachdem, mit zusammengespielt hast, zu bewerten von einer anderen Perspektive?
Also erstens mal eine riesige Chance gewesen und man wird mir auch ein Privileg, obwohl ich muss sagen, ich bin gar nicht so extrovertiert, wie man mir würde gehen. Okay. Ich bin erstens mal immer das Lampenfieber gehabt. Aber ich habe es auch gerne gemacht, weil es ist immer noch okay. Ich habe es aber nicht so gesehen, dass ich Spieler wie einen Journalist bewerte. Ich habe versucht, den Herren von Schweizer und den Hockey-Fans da draussen versuchen, einfach meine Ansicht zu teilen, dass sich die Leute eine eigene Meinung bilden können. Also, ich habe mich nie als Experte in Anführungszeichen gesehen, wo es den Leuten sagt, das ist gut oder nicht gut. Das kannst du gar nicht in Hockey. Es gibt kein gut. Das gut finden oder nicht gut finden. Man kann hier Taktik wählen oder die. Ich habe einfach meine Ansicht und meine Erfahrung geteilt.
Mhm.
Das versucht, deutsch gesagt, in ein Mikrofon zu geben, dass die Leute entweder haben können sagen, ah, ist jetzt noch spannend. Oder okay, er sieht das also so, ich sehe es anders. Ich habe mich nie gesehen, dass ich jetzt sage, wie es müsste laufen, sondern ich habe einfach meinen Kommentar dazu gegeben. Und das finde ich völlig legitim. Und das ist auch das, was ich eigentlich von einem Experten erwarte, dass ich mir selber eine Meinung bilden kann.
Du hast gerade gesagt, erwarten von einem Experten. Wie siehst du die heutigen Experten beim SRF, wenn es Thema Hockey geht? Findest du, die sind ähnlich gestrickt wie du oder hockst manchmal vor dem Fernseher und denkst, Jode.
Also ich würde es mal so sagen, es ist halt sehr individuell. Es gibt Experten, die findet man mega cool, man findet sie vielleicht sympathisch, man findet sie interessant und dann gibt es andere nicht. Aber ich finde, das hat auch viel mit subjektiven Empfindungen zu tun, Sympathie, Sprachgewandtheit, eben. Ist jemand eher der völlig ins Entertainment steht oder ist jemand eher der gerne sachliche Sachen hat? Ich versuche es nicht zu werten, ich versuche es einfach aufzunehmen. Aber ja, logisch habe ich auch Leute, die ich sehr gerne zuhöre und Leute, die ich weniger gerne zuhöre. Aber ich bin mir auch bewusst, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Medien. Es gibt Berichterstattungen, wo es um Klicks und Sensation und Entertainment geht und man gibt es eher so ein bisschen der Fachjournalismus. Und das ist halt wahnsinnig schwierig, finde ich, zu vergleichen.
Ja, ja, also Entertainment-Click ist natürlich heute umso wichtiger geworden mit Social Media. Wie gehst du als Privatperson, aber auch als Teil vom Schweizer Hockeyverband mit dem Faktor Social Media um?
Ja, also ich bin halt langsam auch schon im Alter, wo ich zum Alten gehöre. Ich versuche mitzumachen, ich versuche zu verstehen. Ich bin logischerweise jeden Tag um junge Leute. Und das hilft mir auch, innovativ, jung und modern denken zu sein. Für uns eher ein wichtiges Thema im Verband allgemein. Gesellschaftliche Veränderungen haben einen wahnsinnig grossen Impact auf den Sport. Ausführung. Ja. kämpfen, aber gleich auch ein bisschen für weiterhin für so, ich sage jetzt, die wichtigen und richtigen Werte. Oder ich versuche das einfach beizubehalten. Wert, Wertschätzung, Wertgebung. Als eben nur das oberflächliche Style konsumieren und die Quantität und definieren über Likes und so weiter. Ich bin dort immer noch so ein der Traditionist und Nachhaltigkeit ist bei mir immer noch ein grosses Schlagwort, aber du kannst logischerweise nicht dich von dem verschliessen und musst irgendwie einen Weg finden, mit dem umzugehen. Es gehört auch dazu, gehört auch zu der Gesellschaft. Aber ich versuche es so zu filtern, dass ich immer noch mein persönlich, aber auch jetzt das Hockey-Technische, unser eigenes Wertesystem lebt und nicht nur einfach das, was man da aussen sagt, mitmacht.
Mhm. Welche Bereich im Schweizer Hockeyverband, für welche Bereich bist du alles zuständig?
Also meine Aufgabe ist, der ganze Sport ist meine Abteilung. Also früher waren es nur die Nationalmannschaften. Mhm. Das ist der ganze Sport. Also die Nationalmannschaften sind Frauen und Herren von U16, U14 bis hoch zu der A-Nationalmannschaft. Aber neu seit ein paar Jahren ist es auch der ganz breite oder ganz Talentsport, der dazugekommen ist. Das ist recht ein grosser Land.
Das kann man vorstellen.
Ja. Recht ein grosses Team auch, aber auch sehr, sehr spannende und gute Leute, die da mithelfen.
Und was ist schon, wenn du könntest beschreiben, du kommst schon morgen ins Büro, so der Tagesablauf, wo du normalerweise, gibt es das, einen normalen Tagesablauf, da ändert er sich? Und ja, was ändert plötzlich?
Ja, es sind ganz viele verschiedene Tagesabläufe. Also wenn ich mal nicht gerade auf Reisen, an einem Turnier oder irgendwo sonst unterwegs bin, dann ist es da schon am Morgen kommen, viele Meetings logischerweise, aber auch viele Gespräche und Austausch mit den Leuten. Wir leben den Austausch persönlich. Wir sind Sport und wir müssen Sport leben und wir sicherlich die Werte auch weiterzugehen, nicht nur in der Mannschaft von den Spielerinnen und Spielern einzubordern, sondern auch wir im Management leben das und leben die Werte, Team First, Commitment und so weiter. Das braucht einen grossen Austausch, also es ist auch ein Zeitaufwand, ein gewisser Team-Spirit zu kreieren. Dort will ich und wollen wir glaubwürdig sein und das Gleiche vorleben, was wir auch verlangen. Aber dann sind es Meetings, Telefons, wahnsinnig viel, aber dann geht es halt einmal auf Bern zu Swiss Olympic und zum Basketball, dann sind Clubbesuche da, Matchbesuche da, andere Meetings da und das ist dann das Nationale und dann gibt es das Gleiche noch international, sei es Verhandlungen für neue Turniere im Vertrag, sei es Turnier gesehen, austauschen mit anderen Verbänden, wo stehen sie, wo stehen wir, wo kann es eine Kooperation geben, wo vielleicht eine Partnerschaft. Dann gibt es die ganze WM alleine, logischerweise. Es ist wirklich sehr, sehr vielseitig, sehr spannend, aber es ist halt auch ein klarer, ja, 365-Tage-Job. Also es gibt nicht die geregelten Handelsdinge. Und wenn du dann mal daheim bist, dann merkst du halt auch, dass du im Management bist. Also du bist viel am Telefon, hast Online-Sachen. Also, es braucht immer noch viel Verständnis vom Umfeld, von der Familie. Aber ja, ich habe das Glück, dass ich das schon als Spitzensportler hatte, den Support von der Familie, vom Umfeld. Und wenn ich jetzt mittlerweile fast erwachsen, als ich immer gesehen, geht es eigentlich wieder auf.
Gehen die Ältesten gucken?
Nein, gar nicht. Die sind schleuer als ich. Die sind, also wir sind beide sehr sportlich. Die Tochter ist sehr leidenschaftlich im Pferdesport und dort sehr ambitioniert auch und hat das aber auch nebenbei gerade auch zum Beruf genommen.
Cool.
Und der Sohn ist ein begeisterter Sportler, aber nicht in einem Team, aber er ist sehr lebensinteressiert, er studiert und er will Karriere sonst machen und er hat auch wirklich das Talent und das Potenzial dazu und wir finden das super, wie es ist, weil wir dürfen machen, was wir haben wollen, für das, was wir die Leidenschaft haben, haben den Support bekommen. Und wir haben gesagt, unseren Kindern ist genau wie ich mal, sie entscheiden und das, was wir machen, haben sie unseren vollen Support.
Ja, das ist cool, das ist ja etwas, was mega cool ist, wenn man das als Eltern kann machen und habe gesagt, egal was, go for it, wir sind da, wir unterstützen euch.
Ja, ja, bin ich auch, finde es auch nicht selbstverständlich. Es, für mich ist es so richtig, aber wir haben, sieht man natürlich im Hockey auch viel, ja, Sättige, die fast den Weg auch haben müssen gehen. Oder dass man das halt auch schon gesteuert hat, das haben wir nie gehabt. Ich muss aber auch ehrlich sein, wenn ich sehe, was für ein riesen Aufwand das, das ist, wenn das Kind den gleichen Weg gehen will, wie heute ein Junge oder ein Junge und wie wir es gegangen sind, das ist das auch ein unglaublicher Effort der Eltern. Und da nicht müssen jeden Sonntagmorgen um 6 Uhr in der Eishalle sein, da gewinne ich auch etwas Positives an.
Jetzt kann ich mir vorstellen, es muss nicht unbedingt sein, ich frage. Wenn wir gerade bei den Jungen waren, wenn wir es auf die Junioren und grundsätzlich auf die jungen Sportlerinnen und Sportler im Hockey schauen, wie siehst du die Wandlung, die es vielleicht auch innerhalb des Hockey gegeben hat? Sechs, wie man sich beim Hockey trainiert, aber auch wie man heute überhaupt zum Hockey kommt. Und ist das schwieriger geworden, Profi zu werden als früher? Oder einfach anders? Vielleicht auch einfach anders? Wie siehst du das?
Hey, ich finde das eine ganz, ganz interessante Frage. Es ist schwierig, das finalisiert zu sagen als Antwort. Aber ich kann es versuchen aufzuarbeiten. Also, es hat sich extrem verändert, der Sport. Also, wenn ich sehe heute, was für ein Niveau da schon auf welchem Alter gespielt wird und auch zoberst, dann hat sich der Sport rasant weiterentwickelt in den letzten, also immer in so 10 Jahren Abschnitt. Das ist eine andere Sportart. Das Tempo, der Speed, die Intensität ist einfach enorm. Mhm. Das verlangt viel ab von Athletinnen und Athleten. Zum Teil ist es einfacher geworden. Social Media kann auch ein Vorteil sein. Man sieht heute, wer wo wie trainiert und so. Wir mussten recherchieren, bis wir mal eine Information aus den Managern hatten. Heute siehst du Hintergrund, Bericht, Welt, weißt du alles. Das kann dir helfen. Es gibt aber auch viel grösseren, wie soll ich sagen, Konkurrenzkampf. Immer früher, immer schneller. Wir in der Education oder respektive in der Entwicklung und Förderung des Sports, ja, finde ich, manchmal, wir sind viel zu früh auf Leistungsniveau. Ich finde, viel mehr soll Sport polysportiv gehen, spielerisch. Heute hat ja jeder, der laufen kann, schon einen Skills-Coach, einen Personal Trainer. Wo führt das hin? Die Entwicklung gefällt mir nicht, aber viele andere Entwicklungen sind wahnsinnig spannend. Auch wenn man sieht, was Spielerinnen und Spieler heute für Möglichkeiten haben. Ernährung, Training, Physis, mental, ist unglaublich spannend, aber am Schluss ist immer noch ein Mensch dahinter und wir müssen einfach gleich schauen. Der Mensch wächst immer noch wie vor 50 Jahren, aber er sollte einfach schon viel mehr und viel früher heute leisten und das gibt auch viel eine Überforderung. Und das sind wirklich spannende Themen und das ist eigentlich mein Job, unser Job und ich finde das hochspannend.
Du hast angesprochen, dass es einfach auch viel früher quasi schnell darauf ankommt, jetzt geleistet zu zeigen, weil du mega schnell aussortiert oder je nachdem sortiert wirst. Ist das im Fußball, und ich das die letzten 10, 15 Jahre beobachtet, das kommt ja immer wieder im Fußball zumindest, dass schon 7, 8-Jährige und plötzlich Barcelona, Real Madrid und so, ist das im Hockey auch schon so extrem, dass extrem früher die grossen Vereine, ob es bei der NHL oder sonst woher kommen und schon drauf schauen, oh, den schauen wir jetzt an, den wollen wir jetzt.
Ja und nein. Also der NHL hat wahrscheinlich eines der gesündesten Systeme. Ja. Ein NHL kann nicht wie Real Madrid den 8-Jährigen verpflichten. Da gibt es klare Regeln, Draft, muss alterslimitiert sein, dann gibt es ein Auswahlverfahren, man kann nicht hamstern. Jeder Spieler kommt in einen Pott und dann wird gezogen. Sehr gesund ist das.
Finde ich auch, ja, vorragend.
Also, ich wünschte, man könnte das in die Schweiz adaptieren. Es hat auch die Tendenz, also Agenten anschaut und Clubs, man wird immer früher aufmerksam, man geht immer jünger scouten. Das auch nicht nur verteufeln, das ist irgendwo durch im Wettbewerbsgedanken auch eine Entwicklung, die halt, sage jetzt, logisch ist. Aber ich glaube,
promillemässig im Vergleich zum Fußball. Also, oh, ist ja viel, weil ich Weltinfo wird. Ja, es ist viel der kleine Markt, auch weltweit. Spielt nicht jede Nation Hockey, Fußball kann fast jede spielen. Also, der Fußball ist und bleibt ein unerreichter Gigant. Hockey entwickelt sich aber gut und man müssen sich gerade dort ein bisschen aufpassen, dass es eben nicht in die Richtung geht.
Im Fußball, aber auch in anderen Sportarten, sind die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch so der Frauenanteil, der Frauensport aufgekommen und auch präsenter in den Medien. Wie ist die Entwicklung aus deiner Sicht im Hockey die letzten Jahre gewesen?
Also gut, mega spannend und noch in einem bisher noch gesunden Rahmen. Also das ist ja klar, Frauen über Gesellschaft und Politik ein grosses Thema. Der Sport nimmt es an. Lustigerweise ist es deckungsgleich mit unseren Zinssetzungen. Unsere Frauen sind 14 in Sochi sehr erfolgreich gewesen. Dann hat man ein bisschen einen Einbuss gehabt vom Leistungsniveau, auch wie es sich entwickelt hat, wie die Clubs, die sich aufgelöst haben und. Auch im, ich sage jetzt, der Mangel- und Eiszeit, der weniger Eisbahnen zum Verhängnis geworden. Und es ist ein guter Reminder, sie haben eigentlich fast gleichzeitig gesagt, wir müssen das Frauenhockey wieder fördern und stärken. Wir wollen auch wieder dort wie früher um Medaillen spielen. Von dem her gesehen haben eigentlich die Gesellschaft, also das Timing, dass das gerade jetzt politisch und gesellschaftlich so einen Boom hat, haben wir eigentlich auch davon profitiert. Das wird A gefordert. B ist wieder mehr Geld, mehr Verstand.
Wie es gefordert wird.
Ja, genau. Also von dem her gesehen sehr gut. Aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen jetzt, dass wir den Sport gesund entwickeln. Aber ich bringe es immer wieder, und wahrscheinlich können es ein paar schon gar nicht mehr führen, ich bin immer wieder für dich und sage, heute kannst du auch nicht mit 3 Milliarden einfach, oder du kannst nicht innerhalb von einem Jahr mit 3 Milliarden das heute in Dubai machen. Geld ist das eine, aber der Zeitfaktor, das Know-how, die Leute, die du akquirierst, die Mädchen, die rekrutierst, die Eishallen, die es dann auch wieder braucht, um alles zu führen. Eigentlich der Zeitfaktor wird manchmal ein vergessen und jetzt hat man das Gefühl, also, was machen die jetzt? Also, sie sind ja nicht dort, wo wir sein wollen, und innerhalb von einem Jahr. Und das ist ein bisschen Gefahr, aber ich sehe eine Gefahr gegenüber etwa 5 Riesenchancen, um jetzt dort dann auch wirklich mitzuhelfen, den Sport zu etablieren, eine gute Qualität anzubringen und nachhaltig das aufzubauen, dass auch junge Girls wieder Perspektiven haben und sagen, hey, ich kann auf diese Karte Hockey setzen und habe Perspektive.
Merkst du oder merkt ihr schon eine Entwicklung, dass vielleicht die mehr junge Mädchen, junge Frauen sagen, Hockey unbedingt, was jetzt machen? Finde ich mega cool, sehe ich eine Perspektive. Sieht man das schon ein bisschen? Oder noch zu viel zu mir lassen?
Nein, ich sehe Tendenzen. Also sei es in der Rekrutierung. Wichtig ist mal das Denken in der Gesellschaft, in den Clubs. Ich meine, das ist vorbildlich. Ich bin die Postfinance Women's League, die hat in kurzer Zeit ein neues Image bekommen. Es Hockey verbessert sich Jahr für Jahr, es gibt mehr Mannschaften. Die Mannschaften und Clubs professionalisieren sich und man sieht, das ist jetzt eine Option wieder für Mike. Dort will ich auch, wie gesagt, man wahrscheinlich weit hinten dran im Vergleich zum Fußball oder vielleicht zu anderen Sportarten, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es geht in eine richtige Richtung. Ich finde es aber auch, wie soll ich sagen, organisch. Es muss ein organisches Wachstum sein. Also wir können es ja gar nicht schlucken, wenn wir jetzt eine Explosion an lizenzierten Spielerinnen haben. Bis vor kurzem mussten die armen Girls 4 Mal trainieren, weil auch gar keine Eiszeit so stumm war und so weiter. Und wir müssten ja eigentlich auch mehr Eisbahnen haben. Bei den Herren haben wir ja auch, haben wir auch viele Dropouts gehabt. Und bei Corona haben wir ein bisschen ein Setback gehabt, weil es halt ein aufwendiger, teurer Sport ist. Und wenn wir dort wachsen und deutsch gesagt, noch exponentiell mehr wachsen im Frauenhockey, dann muss das alles auch irgendwo können verarbeitet und geschluckt werden. Und darum ist es wichtig, dass das nicht eine Explosion gibt, das könnte man gar nicht handeln. Aber soll auch nicht als Ausrede verstanden werden, so quasi jetzt mal Piano, dass wenn wir auf keinen Fall. Aber wir dürfen nicht vergessen, was wir für einen kleinen Markt sind und Wachstum, das organisiert sind. Das ist anders als in Nordamerika oder in anderen Ländern, die einfach viel die grössere Kapazität
haben. Ja, wir allein schon von der Landesgrösse Kapazitäten gibt. Also, oder irgendwo Grenzen.
Und das Angebot. Also, weil wir haben eines der grössten Angebote in der Schweiz, kannst du jeden Sport machen. Überall, die kurze Distanz. Oder? Und das ist ja zum Beispiel Kanada oder Amerika zu nehmen, ist das komplett anders. Und ja, da konkurrieren wir uns halt auch gegenseitig auf engerem Kreis.
Wenn du den Hockey heute anschaust, gibt es Sachen, wo du sagst, das ist eine Tendenz, ob es jetzt technisch oder gesellschaftlich oder wie auch immer ist, wo du als schwierig anschaust, als gefährlich vielleicht sogar?
Im Schweizer ist okay.
Ja.
Ja, ja, oh, das gibt es schon auch. Also ich meine, ein Luxusproblem. Wie gesagt, wenn ich unten anfange, eben, unsere Girls und Jungs haben eigentlich ein Luxusproblem. Die haben viele Möglichkeiten, die können alles machen. Eine Slowakin oder ein Slowak, der sagt Schule und Hockey. Ich im Hockey so hinbringe, gebe ich Vollgas, weil ich bin dort hingekommen. Da hast du das beste Bildungsprogramm. Uns geht es gut, wir haben einen Wohlstand. Und wie gesagt, du kannst alles in kleinem Kreis machen. Du kannst Ski fahren, kannst einen Freizeitpark, kannst Hockey spielen, Fußball spielen, du kannst ins Kino, kannst alles machen. Und das gibt auch Problem. Dann der Leistungssport, logischerweise, wie soll ich sagen, hat einen höchsten Stellenwert in der Schweiz, aber auch nicht ganz vergleich wie im Ausland. Das Problem aber sind wahrscheinlich am Schluss auch ein bisschen die Strukturen. Im Hockey, ja, habe ich einfach das Gefühl, man könnte die Strukturen so machen, dass es mehr ein Miteinander oben rein wäre als das Gegeneinander. Und das ist nicht nur das Problem von der Gesellschaft oder von den Personen, das hat viel auch mit den Strukturen zu tun. Und die sind definitiv nicht ideal, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern.
Ja, die müsste man in eine andere, bessere Richtung bringen in die Zukunft. Oder?
Wir hätten einfach all viel mehr Potenzial. Weil wir alle würden den Sport miteinander entwickeln und nicht immer nur die Frage stellen, ich oder du, meins oder deins und so weiter, wären wir wahrscheinlich das erfolgreichste Land, wenn die Fläche, die lizenzierte Sportler anschaust und das Geld, das du zur Verfügung hast. Aber ich habe das Gefühl, dort stehen wir uns selber ein bisschen im Weg. Und das hat ja von mir aus gesehen mit der Struktur viel zu tun. Was ich persönlich ein bisschen auch schade finde. Weil der Schweizer ist gewissenhaft, er ist ehrgeizig. Er kommt eigentlich recht weit überall. Aber wir schimpfen nicht das ganze Potenzial aus, was ich schade finde. Und das hat wahrscheinlich nicht nur mit Lisa Kett zu tun.
Wenn du jetzt vergleichst, so deiner Zeit, du bist zwar in Drafting, habe ich gelesen, damals für die NHL, aber dort nicht gezogen worden, also nicht gegangen. Beziehungsweise, ja, hast du nicht die Chance bekommen, überall zu gehen. Die letzten, ich sage jetzt mal 10, 15, 20 Jahre, haben es einige Schweizer dann überall geschafft. Wie siehst du die Entwicklung? Findest du das auch gut, dass so viele Schweizer Eishockeyspieler oder Eishockeyspielerinnen, da weißt du besser gesagt, als ich, in der NHL, in der grossen Liga spielen? Oder sagst du, ey, geht nicht zu früh, mach es Step by Step, weil es ist schon ein riesiger Schritt, dann in das große NHL-Weg rein.
Bei mir persönlich ist es so, wenn ich etwas manchmal stimmt, es ist alles gut, wie es ist. Und ich bin mega dankbar, ich darf 18 Jahre Profi sein, wo ich heute bin. Ich bin wirklich privilegiert und dankbar. Frage mich aber doch manchmal auch, was wäre gewesen, wenn ich im ersten Camp geblieben wäre. Weil ich hätte bleiben können und habe entschieden, zurückzugehen. Und im Jahr 2, wo ich dann wieder unten bin, ist der Lockout gekommen, also der Streik. Da habe ich wieder zurück und im dritten Jahr, ganz ehrlich, habe ich kein gutes Camp gehabt. Darum bin ich nicht dann. Also das war am Schluss auch selber verschuldet gewesen. Aber es geht, es ist so, wie es der höchste Traum war. Ich habe es nicht geschafft. Nochmal bin ich dankbar.
Bei den Jungen heute hat es sich geändert. Also ich glaube, Tele-Challenge ist wahnsinnig wichtig, für, nicht nur für jeden Sportler, auch für Schweizer Eishockey. Wir leben von all diesen Spielen, die dann sind. Ihr habt eine Inspiration, nicht nur auf junge Hockeyspielerinnen und Spieler, also jetzt da auch von der Frauen, die dann gesagt oder auch innen, die dann ist, oder nicht nur Tischies, Niederreiter, Nemiliosis und Fialas etc. Aber das sind Vorbilder, das sind Repräsentanten, das sind Botschafter für die Schweiz weltweit und für das Hockey logischerweise ein unmessbarer Wert. Und wir sehen es auch an der WM. Wir haben ja nicht nur Spieler dann, wir haben ja auch Spieler dann, die auch dann zu den Westen gehören. Das ist ja Wahnsinn und mega cool. Ich wünsche mir, wir hätten viel mehr. Da hätten wir auch die World Cup und Four Nations Themen nicht, die wir sie haben, weil wir da genug hätten. Die Frage ist aber richtig, wann geht man durch? Bis vor kurzem habe ich immer gesagt, wir haben es so gut, wir haben die beste Ausbildung in der Schweiz, möglichst lange bei den Wurzeln bleiben und dann gehen. Aber die Hockey-Landkarte verändert sich, die Perspektive verändert sich und so weiter und so fort. Und darum bin ich dort ein bisschen vorsichtig, was der ideale Weg ist. Es gibt Leute, die spät durchgehen und es arbeiten. Es gibt Leute, die gehen früh durch und arbeiten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man ist, in welcher Franchise und was hat man für Ziele. Was ich weniger oder was ich wichtiger finde, ist, dass unsere Spielerinnen und Spieler bereit sind, wenn sie gehen. Und ich sage, wenn du gehst, musst du gehen und alles machen, was es braucht, bis du hast. Weil die dann zu früh wieder zurückkommen und beim ersten Gegenwind einfach wieder schnell ins gemachte Nest zurückgehen, weil sie einen guten Vertrag haben, das sind keine guten Botschaften, weil die ermöglichen oder erschweren zum Nächsten. Weil dann der Club sagt, ja, wenn man den Schweizer nehmen, geht der wenn ich das so angenehm, beißt der durch. Im Schweizer Vergüssli vielleicht einen Draftpick und nachher verlieren, wenn er wieder zurückgeht. Also ist für mich nicht die Frage, wann und ob, sondern willst du wirklich oder willst du wirklich? Und wir leben von denen, die wirklich beißen. Weil dem als Tür Wind auf für die nächsten fünf. Und der andere hilft mir, wie gesagt, nicht. Weil dann überlegst du zweimal, sollen wir wieder einen nehmen. Die Schweizer haben halt gute Liga. Ja, wie gesagt, diese Verantwortung wünschte ich mir manchmal, dass das jeder Athlet ein bisschen mehr hätte. Aber ich verstehe es auch, dass jeder individuell für sich muss schauen. Aber das sind mehr so ein bisschen Impacts und Themen, wo wir viel mit den GMs in Amerika reden, wenn sie uns über Spieler fragen, weil sie finden, wir sind sehr gut, wir haben sehr gute Spielerinnen und Spieler. Aber sie wollen wissen, du, was hat der für einen Charakter, was meinst du, wie wir den nehmen, den bilden.
Und deswegen eben, musst du mit den Spielern, die dann wirklich das Angebot oder die Möglichkeit können, sagen, du willst wirklich, also bist ready. Und es soll mir alles geben, wie du gesagt hast. Oder? Weil sonst wird es wahrscheinlich dann schwierig, um dann sich da durchzusetzen, oder?
Ja, vor allem, eben, wie gesagt, auch für die Nächsten. Also, das ist, ja, das hat auch mit Verantwortung, dass du repräsentierst etwas und das hat nicht nur mit Talent zu tun, sondern auch mit Charakter und die Marktstreits oder so, dass man halt einfach nicht bei Ausnahme Athleten waren, sondern die haben eine Vorbildfunktion gehabt. Der ist gegangen. Das ist ein Pionier, der deutsch gesagt ausgewandert ist, wie früher mit dem Schiff, deutsch gesagt, durch und hat sich bis in die East Coast League oder von der East Coast League durchgebissen, bis er Captain war. Das ist eine Riesenleistung. Einfach durchzugehen und hoffen, dass man vom richtigen das Angebot bekommt und spielen kann, das ist hoffen. Aber der, der dreimal wieder aufsteht und sagt, jetzt muss ich halt wieder in die Miners, jetzt muss ich wieder und ich werde es schaffen, das sind eigentlich Ausnahmekönner. Jetzt klar, das muss nicht jeder machen. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr gut und arbeiten auf Anhieb. Aber das nehmen halt ganz wenige.
Hm. Wer ist ein Klima wieder zu dir zu kommen? Persönlich, wer ist bei dich der beste, sag mal, Schweizer Mitspieler gewesen, wo du in deiner aktiven Zeit hast dürfen mit vom Eis stehen? Hast du da jemanden, der gerade einfällt, oder?
Ja, da fallen mir das spontane Paar ein. Also ich kann ganz ehrlich sagen, einer ist der Cristobal Uhe, obwohl wir Konkurrenten waren und lange abgewechselt haben, bis in den Playoffs. Er war schon ein riesiger Sportler für mich. Und ich habe selten einen besseren Charakter kennengelernt. Wir sind zwar Konkurrenten gewesen, aber ich muss sagen, eigentlich habe ich trotzdem zu ihm aufgeschaut und bewundere ihn heute für was er und wie er es gemacht hat. Hockey-technisch. Also wenn ich an die Trainings zurückdenke, ich davor, ich habe selten so einen guten Stürmer gesehen wie der Loni Bonos, dort mal. Also er war astronomisch gut gewesen. Habe aber eben auch, ja, wie soll ich sagen, stiller gehabt, als ich das Gefühl hatte, die können etwas, was andere nicht können, sind jetzt aber nicht Shooting Stars gewesen. Sei es ein Joe Mara oder so, der defensiv sehr, sehr gut war, der alles fürs Team gemacht hat, sehr bescheiden war. So Leute haben mich logischerweise schon sehr beeindruckt, aber jeder auf etwas anderes. Also, es sind nicht immer nur die glorreichsten Namen gewesen, die mich beeindruckt haben, aber Leute, die halt vor allem auch charakterlich sehr verirrt haben. Und das ist immer noch, das glaube ich heute noch. Talent, ja, es gibt einige, die sind gesegnet mit Talent und die sind so gesegnet, dass sie auch wie kommen. Aber da gibt es Sportler, die ich immer wieder auch kennenlernen darf. Und ich muss sagen, die beeindrucken mich eigentlich fast mehr durch ihr Wesen und den Charakter. Und ich habe das Gefühl, Sportarten unabhängig, wenn du heute laut über eine längere Zeit erfolgreich bist, hat das sehr viel mit Charakter zu tun. Also, meine Philosophie ist und bleibt Charakter vor Talent.
Mhm. Ja, weil du auch, der Charakter ist das, was Talent ja, wenn du jetzt nicht so viel Talent hast, kannst du trotzdem extrem viel durch Disziplin, Charakter durchbeissen, versuchen. Vielleicht öffnet sich dann irgendwann eine Tür.
Absolut. Das ist irgendwo auch immer wieder Leute überzeugen auf dem Weg. Und zwar nicht nur auf dem Eis oder auf dem Fußball oder Tennisplatz. Das machst du eben auch nur mit Authentizität. Und das hat viel mit Charakter zu tun. Und du musst als Trainer, als Manager, aber auch als Teamkollege, musst du Vertrauen ineinander haben, um erfolgreich etwas aufzubauen. Und Vertrauen hast du nun mal in Leute. Ja, für ein Zeichen mit Charakter und nicht irgendein shiny Guy oder so.
Definitiv. Und so wächst dann auch ein Team am besten zusammen, oder? Ja.
Was ja auch unsere Philosophie ist, auch in der Nazi. Und ich glaube jetzt gerade, ja, wir mussten lange beissen und hart kämpfen und viel Charakter müssen beweisen. Aber ich glaube, am Schluss haben wir eben genau mit dieser Philosophie auch wieder etwas können aufbauen können, das dann verhebt hat. Und das ist, ja, das ist immer wieder lässig, wenn du mit einer guten Gruppe, wo du verdammt durchs Feuer gehst, etwas erreichen kannst. Das macht den Sport aus.
Hast du, wo du als Profi angefangen hast, oder deinem Weg zu gehen, sagen wir mal, hast du ein Vorbild für dich gehabt, wo du gesagt hast, boah, dort war eine Rute, so der Charakter, wie du sagst, wo du gehabt, oder der Biss oder so?
Ich bin ein absoluter Vorbild. Also nicht, dass ich es vorerst war. Ich habe immer Vorbilder gebraucht. Immer. Ich habe das eigentlich heute noch. Ich bin der Typ, ich muss etwas visualisieren, ich muss etwas sehen, ich muss etwas nachahmen. Das ist bei mir, ein Vorbild ist bei mir immer Inspiration gewesen. Ich habe in jedem Alter Vorbilder gehabt. Am Schluss von der Karriere sind sie dann auch jünger gewesen als ich. Und ich habe es eigentlich heute noch. Ich habe heute noch Leute, wo ich muss sagen, wow. Das gefällt mir an dieser Person, das an dieser. Ich habe das als Inspiration gebraucht.
Wer sind so deine Vorbilder auf deinem Weg?
Also als kleiner Bub war es der Renato Tosio. Das war so für mich die Goal-Ikone. Immer auch schon bei dem Mal auch eine unglaublich gewinnende Person, die einem Zeit geschenkt hat und Aufmerksamkeit, wenn ja, als junger Athlet. Dann weiss ich, bin ich mal sicher ein grosser Patrick Roy-Fan gewesen, also der Butterfly-Stil, den er reingebracht hat. Mir hat aber auch ein Felix Botler gefallen und nachher sind es dann irgendwie so die Lundqvist und Duongos gewesen. Jetzt um Goalie-Vorbild zu nehmen und die haben mich sehr inspiriert, aber ich habe immer offene Augen gehabt, eigentlich für alle. Ja.
Hast du mal mit einem von diesen Vorbildern irgendwo zusammengespielt oder trainiert?
Nein, nur Gag. Also ich habe die ERK und habe gegen den Lundqvist gespielt und habe gegen den Roberto Longo gespielt. Und das war für mich schon inspirierend gewesen, wenn du gegen dein Idol kannst spielen kannst. Ich nehme an, dass wenn ein Tennisspieler sagt, ich kann dann gegen den Federer spielen, so ist es mir im Hockey gegangen und für das bin ich dankbar. Ja.
Hast du für dein Vorgleichen oder auch für Sportlerleben früher eine Art Credo, Motto, Lebensmotto gehabt, wo du vielleicht auch, wenn es mal nicht gelaufen ist, du hast vorher gerade von deinem der NHL-Erfahrung erzählt, vielleicht genug hast, um zu sagen, hey, es geht schon irgendwie weiter?
Also das Credo habe ich glaube heute, und das würde ich auch teilen und jeden Tag unterschreiben, mach etwas, was du gerne machst, dann wirst du mit grosser Wahrscheinlichkeit in dem auch gut werden und Erfolg haben. So immer, was heisst,
ja, stimmt. Eine Portion, oder?
Der du da bist. Ich behaupte heute noch, ich hätte Hockey bis heute gespielt, wenn ich nie einen Franken damit hätte verdienen können. Das sagt er, ja, kannst du gut schon sagen. Bei dem Hockey verdient man gut. Aber ich wäre nicht der Typ gewesen, der etwas gemacht hat, wo ich mehr verdiene, wenn ich lieber Hockey spiele. Und das kann man mir glauben oder nicht, ich weiss es. Leidenschaft ist das Wichtigste. Also ich habe sogar zu viel. Also wenn ich leidenschaftlich bin, dann gibt es mich manchmal fast oder weil es passt zu fest. Und dann mache ich sage, hey, schnuff durch. Und ja, ich habe aber auch nie habe ich irgendeinen pushen müssen. Also mir nie einen Trainer müssen sagen, jetzt musst du ein Gas geben oder hey, das Training ist heute wichtig oder im Sommer bei 40 Grad musst du jetzt noch mal 3 Minuten weniger haben, wenn du Montebré drauf fährst. Das hat es nicht gegeben. Ja. Und darum kann ich heute auch einfordern.
Innerer Antrieb, den du eben hast.
Ich zweifle heute, wenn ich muss sagen, hey, wäre voll grossartig, wenn man einen Schuss blocken könnte, hey, dass jemand den Check fertig machen weil das bei mir keine Frage ist. Das hätte mir auch nie einer müssen sagen. Und dann bin ich ungeduldig und kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es, aber ich verstehe es nicht. Also darum glaube ich, wenn du die Leidenschaft hast für etwas, dann geht es ja von mir selber. Und ich finde das einfach wirklich richtig. Ja, es ist hart gemeint und ja,
hör zu, das ist Larry.
Und ja, wenn es einen Spieler gibt, der wahrscheinlich sehr vieles nicht immer richtig gemacht hat, bin ich der. Aber ich habe mich auch gelernt daraus. Das muss man auch sagen. Ich habe auch Sachen verboten, wo ich heute denke, ich habe das wirklich gemacht früher. Aber
was du willst?
Ja, ich war schon auch extrem ehrgeizig und ich habe mich auch nicht immer so verhalten, wie das heute eigentlich erwartet wäre. Ich habe wirklich Ecken und Kanten gehabt. Ich hoffe es, ich habe es heute noch. Ich weiß, ich habe es heute noch. Das finde ich aber auch gut. Und ich habe lange immer gedacht, das ist negativ.
Ecken und Kanten? So.
Ja. Wird immer zu allem Jan und An sagen. Andermal auf etwas beharren. Das fehlt mir heute manchmal. Ich habe es gehabt. Aber das darf man nicht immer als negativ abtun. Ich finde auch, dass immer nur Kontrollierte und Perfekte ist irgendwie auch langweilig. Es ist nicht echt, das ist nicht Leben. Aber man muss es auch aushalten. Also wenn ich dann den Fehler mache, muss ich dafür auch gerade stehen.
Ja.
Habe ich auch gelernt. Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe viele Fehler gemacht, ich habe wirklich auch vieles gemacht, aber ich habe immer wieder einen Weg gefunden, entweder zum Aufstehen, mich selber motivieren und sagen, es würde ich jetzt besser machen. Aber ich habe immer den eigenen Antrieb gehabt und ich bin ein dankbares Opfer für einen Trainer wie Arno Del Curto. Ich meine, der hat so viel gefoltert, aber ich war das beste Opfer gewesen. Also der hat genau gewusst, der muss ich halt zweimal etwas sagen und der wird übermotiviert morgen ins Training kommen. Aber es hat mir auch viel Energie gekostet. Aber ein aus einem wunderschönen Weg, weil ich habe mich auspowert in meiner Karriere und kann heute zurückschauen. Und so mache ich es, sei es beim Kindererziehen oder bei allem. Wenn ich es mache, mache ich es richtig. Und mit viel Leidenschaft. Aber logischerweise, jetzt mit bald, oder nicht, ja, bald 51, bin ich ein bisschen weiser und ein bisschen reflektierter geworden und kann einfach vieles ein bisschen besser. Ja, wie soll ich sagen? Abwägen. Wo muss ich ein bisschen mehr von dem, wo ein bisschen mehr von dem und wo weniger. Und das sind eigentlich genau die Komponenten, die es auch braucht als Führungsperson, Leadership. Am Schluss geht es immer um den Menschen.
Ja. Und im im Sport auch, schlussendlich das Teamsport ist ja ums Team, aber um die einzelnen Menschen da aus einfühlige Menschen braucht zu haben. Und da kommt man auch Step by Step wahrscheinlich auch erst mal hin, wenn man halt sportlich, wenn man sportlich ist und am Schluss dann eben einen anderen Weg geht, richtig funktionieren und so. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, ich lerne heute oder heute profitiere ich von vielen Sachen, die ich nicht so gut gemacht habe in der Karriere. Also heute stehe ich ein, dass ich ein Teamplayer bin. Ich bin es eigentlich schon immer gewesen. Ich habe es nur nicht immer richtig angewendet. Ich war Goalie gewesen, ein Einzelsportler. Und ich habe es schon viel ein bisschen fest aus dieser Perspektive gesehen. Und ich habe das müssen zum Teil auch ein bisschen schmerzhaft lernen. Das kann ich jetzt. Wenn ich so lebe, bin ich eigentlich nicht bewusst. Es geht ums Team und nicht, wie viel Gegengold du bekommst. Und es geht darum, was gibst du der Mannschaft zum Gewinnen und nicht, was gibt die Mannschaft dir zum weniger Goal bekommen. Und das waren ein paar Sachen, die ich schon einmal die Hausaufgabe machen musste. Aber heute habe ich es nicht noch gelernt, sondern jetzt habe ich es verinnerlicht und lebe es aus Überzeugung. Und darum war die Karriere als Sportler eigentlich eine super Lebensschule. Und ich habe viel, viel, viel daraus gelernt, wo ich nicht jeder Winterbildung mitbekommen habe.
Lars, danke viel, viel mal, dass du dabei warst. Das ist ein wunderschöner Abschluss von unserem Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe, wie gesagt, es war eine große Ehre mit dir, dass du die Aufnahmen dürfen zu machen, da die Folge. Ich habe sehr viel gelernt, nicht nur sportlich, sondern persönlich jetzt viel mitgenommen als Mensch. Danke dir viel, viel mal, dass du Zeit genommen hast.
Danke dir herzlich für die Zeit, für die Einladung und für das angenehme Gespräch.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.